Wenn es heute Abend um die Frage gehen würde, sind Sie für oder gegen die Meinungsfreiheit, dann würden alle hier sagen, ja, was ist denn das für eine Frage? Ist ja sonnenklar. Wenn man aber fragt, kann ich immer alles sagen, was ich denke, meine, finde, was mir mein Bauchgefühl sagt, mein gesunder Menschenverstand, wenn ich mich nerve über Sachen und Menschen, kann ich dann immer alles sagen? Und wie laut kann ich dabei sein? In welchem, im kleinen oder im großen Kreis und auf Social Media? Und dann wird es sofort komplizierter. Wie absolut ist also die Meinungsfreiheit? Ich möchte Ihnen meine Gäste vorstellen. Das ist Maya Hertig. Sie ist Professorin an der Uni Genf. Sie ist spezialisiert auf Schweizer und europäisches Verfassungsrecht. Sie ist Vizepräsidentin der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus. Sie sagt, es gibt gute Gründe, die Meinungsfreiheit einzuschränken. Matthias Müller, er ist Präsident Jungfreisinnige Schweiz, er ist Jurist. Er sagt, die Meinungsfreiheit ist die Basis unserer Demokratie, also muss ich mir auch unliebsame Meinungen anhören, was auch dazu gehört, man muss auch etwas aushalten können. Dann Anna Rosenwasser, sie ist feministische Autorin und LGBTQ-Expertin. Sie sagt, eine andere Meinung darf mich hässig machen, aber sie darf mich nicht verletzen oder herabwürdigen. Und neben mir sitzt nicht Gaudenz Loser, Chefredakteur von 20 Minuten. Gaudenz Loser hat nämlich kurzfristig abgesagt, aus gesundheitlichen Gründen. Und ebenso kurzfristig ist Sandro Späth dazugestoßen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich das einrichten konnten. Sandro Späth ist in der Chefredaktion von 20 Minuten. Er sagt, die Meinungsfreiheit in unseren Kommentarspalten ist nicht unantastbar. Früher waren wir weniger streng als heute.
Demokratie.
Frau Hertig, ich weiß, dass Sie zur Eröffnung des Semesters an der Uni Genf ein Referat gehalten haben. Da ging es um Meinungsfreiheit. Und der Anstoß dazu hat ein Kollege von der Theologischen Fakultät gegeben. Erzählen Sie uns.
Ja, also der Anstoß kam von meinem Kollegen, der kam mit der These und sagte, heutzutage kann man nichts mehr sagen. Also er hat den Eindruck, man wird immer mehr eingeschränkt, da wird natürlich Bezug genommen auf die Cancel Culture etc. Und ich habe ihm gesagt, einen Teil seiner Ansicht teile ich, aber ich sehe auch die Gefahr, dass wenn man häufig, wenn man sagt, ich kann nichts sagen, geht es dann so weiter, dass dann rassistische, sexistische Äußerungen kommen. Und wir konnten dann leider diese Debatte nicht so durchführen, da mein Kollege ist krankheitshalber ausgefallen und er wurde dann durch jemand anderen ersetzt. Es ging mir in dem Referat eigentlich auch darum, noch klar zu unterstreichen, also es gibt die rechtliche Komponente, Sie haben es gesagt, es gibt Gründe oder Sie haben mich zitiert, man kann die Meinungsäußerungsfreiheit einschränken. Natürlich gibt es gute Gründe, sie zuerst einmal zu schützen, also da bin ich ganz mit Ihrem Statement einverstanden. Die Meinungsäußerungsfreiheit ist zentral für die Demokratie, auch für Forschung, für Fortschritt. Aber das ist nicht nur meine These, man kann sie einschränken, das ist auch rechtlich gesehen so. Also das ist in der Europäischen Menschenrechtskonvention klar vorgegeben, auch in der Bundesverfassung. Die Rechte sind selten absolut, oder? Die Meinungsäußerungsfreiheit kann eingeschränkt werden, wenn sie eben andere Grundrechte verletzt oder wenn sie öffentliche Interessen tangiert. Man muss dann immer abwägen. Es kann sehr situativ bedingt sein. Aber ich glaube, es würde hier niemand wahrscheinlich die These unterschreiben, dass man öffentlich jetzt zum Beispiel zu terroristischen Anschlägen aufrufen darf. Und also wenn dann noch, besonders noch in einem schwierigen Kontext. Also ich glaube, jeder möchte, dass seine Ehre geschützt ist. Niemand bleibt in der Regel einfach stumm sitzen, wenn man ihn diffamiert. Und was mir einfach auffällt, dass häufig, wenn es aber um Rassismus geht, das wird dann immer als so eine einzige Schranke fast hervorgehoben. Und ich finde, es gibt viele Schranken der Meinungsäußerungsfreiheit, man muss eben dann abwägen. Und ich frage mich manchmal, warum haben wir mehr Mühe, eben wenn es um rassistische Fragen oder auch sexistische Fragen geht. Vielleicht teils, wenn man selber, wenn man wie ich gehöre ja auch der Mehrheit, dann ich bin nicht der eine, ich bin weder People of Color etc. Vielleicht hat man einfach Mühe, sich in die Lage des anderen hineinzuversetzen. Das frage ich mich, ob es nicht da auch ein
Im Teil... Im Vorfeld hat es gewissen Wirbel gegeben, als das Referat angekündigt wurde.
Ja, also der Wirbel kam eigentlich vom Titel. Also der Titel hieß dann auf Französisch «La liberté d'expression face aux politiquement correctes». Und es wurde dann auch illustriert mit einem Plakat, da war ein männliches Gesicht drauf, eben so mit, also der, ja, Mund zugeklebt, und ich bekam dann, also nicht nur ich, mein Kollege und ich, wir bekamen dann also Schreiben von Kolleginnen und auch von einem Kollektiv, das LGBTIQ, glaube ich, Aktivisten mit einschließt, und sie waren einfach über den Begriff politisch korrekt schockiert und über die Illustration, dass sie da, wahrscheinlich hatten sie verstanden, man würde einfach diese These unterschreiben, dass eben ja, man nichts mehr sagen dürfe. Nach der Veranstaltung kam keine Kritik mehr. Das war natürlich auch interessant.
Also Sie haben hier, ich finde es ein interessantes Beispiel, weil es ganz viele Punkte trifft, über die wir jetzt gerne, über die ich gerne sprechen möchte. Also erstens mal diesen Satz auch, man kann ja heute fast nicht mehr sagen. Das ist ein Vorwurf, der oft gehört wird. Aber stimmt das? Ist es komplizierter geworden, seine Meinung zu äußern? Das möchte ich gerne zur Debatte stellen. Anna Rosenwasser, ist es komplizierter geworden?
Ich würde sogar behaupten, es ist möglicher geworden, die eigene Meinung zu äußern, weil wir mehr Kanäle haben, um uns zu äußern. Früher war das Machtgefälle noch etwas klarer. Wer bestimmt hat, welche Plattformen mit welchen Meinungen und Positionen gefüllt werden, das war eindeutig anhand von Berufen festgelegt, und heute hat sich das erweitert. Ich habe manchmal den Eindruck, dass der Vorwurf, man dürfe ja nichts mehr sagen, von Menschen kommt, die sich nicht gewohnt sind, dass ihre Handlungen Konsequenzen haben können.
Teilen Sie die Meinung, Matthias Müller?
Teils. Also ich würde ihr beipflichten, wenn sie sagt, wir haben insgesamt wohl heute im 2021 verschiedenere und diversere und mehr Foren, um Meinungen auszutauschen, um Meinungen auch zu äußern. Das bestimmt. Ich glaube aber doch, dass wir in einem Zeitalter angekommen sind, wo der soziale Druck, oder der muss nicht einmal real sein, der kann auch scheinbar sein, dass der soziale Druck gestiegen ist, um gewisse Feststellungen oder Äußerungen zu machen. Und ich glaube, das hindert schon gewisse Akteure, ihre Meinung so offen zu äußern, wie sie das ohne diesen sozialen Druck tun würden. Aber wo ich ebenfalls zustimme, ist, dass die Leute, wenn sie öffentlich auftreten und ihre Meinung bekannt machen, dass sie auch mit Gegendruck, dass sie Gegendruck akzeptieren müssen und auch hinnehmen müssen, dass eine Meinung gechallenged wird durch die Öffentlichkeit oder durch einen Teil der Öffentlichkeit. Und ich glaube, auch das ist diese Bereitschaft hat abgenommen, mit anderen Leuten zu interagieren. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass man diese in Anführungs- und Schlusszeichen Filterblasen hat, wo man ja kaum mehr wie gesagt, gechallenged wird, wo man kaum mehr hinterfragt wird, wo jeder einem beipflichtet. Und wenn das eben dann mal nach außen dringt, und das ist heutzutage möglich, dass diese Statements aus diesen Filterblasen den Weg in die Öffentlichkeit finden, über Screenshots, über Whistleblowers, was auch immer, und dass man dann mit dem konfrontiert wird und sich dann den Vorwurf gefallen lassen muss, ja, aber eben, man kann fast nichts mehr sagen, ich meinte das nur so und so, oder?
Aber ich glaube, es ist die Leute, schneller öffentlich.
Genau, aber ich glaube,
der soziale Leute Druck hat zugenommen, quasi man macht mehr die Faust im Sack und dann muss es irgendwie raus. Habe ich da den Anfang von Ihnen richtig mitbekommen?
Ja, richtig.
Wenn Sie sagen, also, der soziale Druck ist gestiegen.
Ich glaube schon.
Sandra Späth, teilen Sie diese Meinung?
Also es ist ja auch gut, dass es eine Kontrolle gibt, wenn jetzt die Leute, die öffentlich, und man sucht ja auch Öffentlichkeit, wenn man etwas auf Twitter raushaut, und dann hat man sehr schnell hat man eine Öffentlichkeit, und dann muss man auch damit rechnen, dass es dann halt Widerstand gibt oder andere Meinungen, die ebenfalls, die auch eine Gültigkeit haben. Ich finde es... Es ist gut, dass es die Debatte gibt. Das Problem ist dann häufig, dass die Debatte sehr schnell irgendwie unanständig wird und die Leute sich dann zu sehr enervieren, gerade über die sozialen Medien.
Können wir einen kurzen Moment die sozialen Medien auf der Seite lassen? Wir sprechen ganz sicher über sie, sondern wenn man in einer Runde ist von Angesicht zu Angesicht. Also man spricht zusammen. Matthias Müller, Sie haben gesagt, man bewegt sich sowieso gerne in seinen eigenen Kreis. Man ist es auch nicht mehr gewohnt, dass jemand im eigenen Kreis eine andere Meinung sagt. Ist das so? Frau Hertig, wo haben Sie schon gedacht, da sage ich jetzt lieber kein Wort mehr? Eben von Angesicht zu Angesicht.
Ja, also wenn ich mit Leuten konfrontiert bin, die jetzt zum Beispiel rassistische Thesen vertreten, dann weiß ich manchmal, das bringt gar nichts mehr. Also man kommt dort irgendwie nicht weiter. Aber ich glaube, es ist häufig so, wenn man einfach sehr polarisierte Ansichten hat, dann weiß man, dass man das Gegenüber fast nicht oder überzeugen kann. Ich glaube, wo wir heute ein bisschen aufpassen müssen, dass wir die Hoffnung nicht aufgeben, dass wir eine öffentliche Sphäre haben, wo man eben immer noch versucht zu überzeugen. Also ich glaube, die Privatsphäre ist teils auch etwas anderes, aber ich denke heute, das merke ich manchmal auch bei Studierenden, dass man vielleicht, ich sollte nicht über soziale Medien reden, aber vielleicht gerade diese Filterbubble etc., Kultur, dass man dann vielleicht auch denkt, es bringt ja gar nichts mehr. Also irgendwie mit jemandem zu debattieren. Und ich glaube, in der Demokratie dürfen wir diese Hoffnung nicht aufgeben, dass man versucht zu überzeugen mit Argumenten. Man sollte mit Argumenten überzeugen, nicht den anderen angreifen. Aber ich glaube, sonst die Meinungsäußerungsfreiheit richtet sich ja vor allem also gegen den Staat oder gegen das Öffentliche. Im privaten Bereich, ich glaube, wir machen das alle oder die meisten, dass man sich teils zurücknimmt und denkt, okay, oder über Generationen sind auch die Sensibilitäten anders. Also wenn ich mit Leuten rede, die vielleicht, ich weiß nicht, 80 oder die haben eine andere Sensibilität in Genderfragen, dann denke ich, da bringt es dann vielleicht auch nicht, dass ich jetzt sie absolut überzeugen will.
Also. Mhm. Vielleicht jetzt aus direktdemokratischer Sicht würde ich das als ganz grosses Defizit betrachten, oder wenn A die Akzeptanz abgenommen hat, die Meinung von anderen hinzunehmen oder sie nur schon anzuhören, und zweitens, dass man sich wie damit abfindet, dass man die anderen von der eigenen Meinung sowieso nicht mehr überzeugen kann. Und das ist doch sehr diskurshemmend, oder? Und ich glaube, die liberale Demokratie lebt vom Meinungsaustausch, von der Interaktion, von gegenteiligen Meinungen, die auch zwingend geäußert werden müssen.
Matthias Müller, gehen Sie
Meinungsäußerungsfreiheit erlaubt auch den Fortschritt.
Genau. Wenn ich Sie anspreche, müssen Sie mir zuhören. Genau. Gehen Sie denn immer in jeden Zweikampf? Oder Sie sind in einer Runde?
Nein, ich fand das sehr sympathisch, wie eingangs gesagt wurde, man muss es auch mal sein lassen.
Ich glaube, Corona ist hier ein gutes Thema. Ja, man muss es auch mal sein lassen. Oder wenn ich jetzt in meinem persönlichen Umfeld Leute habe, die irgendwie Maßnahmen grundsätzlich ablehnen, dann bedauere ich das zwar zutiefst, aber nach einer kurzen Diskussion lasse ich es dann bleiben, weil es bringt einfach nichts, weil die Folge ist, dass dann unsere Freundschaft zerstört ist und dann kann ich, oder irgendwie nachhaltig Schaden nimmt, und dann ist es besser, wenn man dann halt einfach irgendwie das Thema ausklammert.
Das ist so eine schwierige Frage, oder? Sie sagen, eigentlich hat es etwas Resignatives, wenn man eigentlich nicht mehr die direkte Debatte oder die direkte Debatte scheut, weil man sagt, das bringt nichts. Sie sagen, es hat einfach keinen Zweck mehr, da gehen Freundschaften zu Bruch.
Wenn wir davon sprechen, dass vielleicht eigene Freundschaften zu Bruch gehen oder wir das Gefühl haben, wir seien eingeschränkt in unserer Meinungsäußerung, dann führen wir eine privilegierte Metadebatte. Denn häufig ist ja die Frage, ist es eine Meinung oder ist es eine Herabwürdigung, eine Verletzung der Würde eines Menschen? Es ist schön, wenn privilegierte Angehörige einer Mehrheitsgesellschaft sagen können, dass sie sich ja ein bisschen eingeschränkt fühlen in der Meinungsfreiheit und dann wollen sie das zurückkriegen. Aber da geht sehr gern vergessen, bei vielen Menschen geht es nicht darum, ob sie sich gerade ein bisschen unwohl fühlen, sondern um ihre Würde. Und das ist eine völlig andere Dimension, die sehr oft vergessen geht bei dieser Debatte.
Ich glaube, das ist ein Teilaspekt, den man sicher diskutieren muss. Aber ich glaube, wenn man sich vergegenwärtigt, jetzt global betrachtet, die Meinungsäußerungsfreiheit kommt enorm unter Druck. Von Autokraten, von gewissen Regimen, von gewissen Gruppierungen, die Druck aufsetzen und so weiter. Also Meinungsäußerungsfreiheit ist global betrachtet ein Gut, das nicht weit verbreitet ist. Und glücklicherweise sind wir in einer, ja, in einer Gegend aufgewachsen, auch dank der Aufklärung, sind wir damit geboren, also sind damit aufgewachsen, dass wir das genießen. Und ich glaube, deshalb ist es auch ganz wichtig, dass wir den Wert dieses Individualrechts preisen und auch anerkennen als solchen und möglichst schützen wollen. Und das, was du angesprochen hast, Anna, das ist natürlich dann ein Teilaspekt davon, wo wir dann schauen müssen, okay, bis wohin reicht diese Meinungsäußerungsfreiheit, wo wir hoffentlich alle der Auffassung sind, das ist eines der wichtigsten Güter überhaupt, einer Persönlichkeit oder einer Gesellschaft.
Also ich glaube, man muss auch differenzieren, worüber man gerade redet. Corona ist für mich etwas anderes zum Beispiel, oder Maßnahmen ja oder nein, wie zum Beispiel rassistische Hetzrede. Und ich glaube, also mein Statement vorher, ich habe mich wirklich mehr auf den privaten Bereich bezogen. Ich einfach sage, manchmal finde ich, okay, effektiv will ich jetzt keinen Streit vom Zaun brechen. Manchmal kann es auch interessant sein, sich zu jemandem zuzuhören, der eben eine ganz andere Meinung hat. Also dann denke ich, dann höre ich doch einfach mal zu, ich werde vielleicht sonst eben in meinem beruflichen Umfeld nicht mit solchen Meinungen konfrontiert. Und ich meine, die Meinungsäußerungsfreiheit kann auch, und häufig wird sie auch angerufen, aber eigentlich falsch verstanden. Also wenn ich zum Beispiel sage, das Statement, ich kann nichts mehr sagen, häufig meinen die Leute eigentlich, das Problem ist, dass sie kritisiert werden. Und es gibt natürlich kein Recht, nicht kritisiert zu werden. Also dort wird es teils schwierig, oder? Also wenn man sagt, okay, ich kann etwas sagen, das vielleicht provokativ ist, aber wenn man mir dann sagt, das ist vielleicht sexistisch, rassistisch, dann bin ich das Opfer, oder? Und ich darf nichts mehr sagen. Und da muss man sagen, gut, also Meinungsäußerungsfreiheit, es gibt natürlich auch da Grenzen, oder? Also man kann nicht zur Gewalt aufrufen, man kann niemanden diffamieren, aber Kritik muss man einstecken auf dieser Seite auch.
Es ist auch sehr interessant, dass der Vorwurf, man dürfe ja nichts mehr sagen, oft von Menschen kommt, die gerade eine riesige Plattform nutzen und eine riesige Aufmerksamkeit und riesige Machtpositionen, um zu verkünden, dass sie nichts mehr sagen dürfen. Wobei das Sagen dürfen ja etwas anderes ist, als eine Plattform mit der Meinung zu haben. Einer Person als Konsequenz eine Plattform zu entziehen beispielsweise, ist doch noch nicht eine Einschränkung der Meinungsäußerung, Freiheit, das ist eine Konsequenz und eine Entziehung einer Plattform, was auch etwas ist, das wesentlich weniger getan wird, als das oft an die Wand gemalt wird.
Frau Rosenwasser, Sie haben ja einen Marathon an Podiumsdiskussionen hinter sich. Es ging um die Ehe für alle und da waren Sie ein gern gesehener und oft gehörter Gast. Und da waren Sie auch gefordert, haben Sie mir im Vorgespräch erzählt, manchmal gingen Sie hässig von dannen und manchmal auch verletzt. Was war denn der Unterschied? Was macht den Unterschied, wenn Sie hässig sind oder halt irgendwie verletzt?
Ich glaube, hier ist es nötig, die Ambivalenz des Begriffs Verletztheit kurz anzusprechen. Wenn ich nach Hause gehe und ich bin wütend über eine Meinungsäußerung, dann ist es okay. Wenn ich nach Hause gehe und ich bin so ein bisschen traurig über eine Meinungsäußerung, das ist auch okay. Aber in meiner öffentlichen Arbeit rund um das Thema sexuelle Orientierung ist es mir schon passiert, dass mir ein evangelikaler Pfarrer vor laufender Kamera gesagt hat, dass meine sexuelle Orientierung dringend korrigiert werden müsste. Und dann bin ich nicht einfach so ein bisschen beleidigt, wie das gerne skizziert wird, vor allem bei Minderheiten. Ich bin dann nicht mal wütend, sondern das macht etwas mit mir. Es ist eine Art von Verletztheit, die nicht mehr nur subjektiv ist. Genauso wie, dass eine Person sich nicht einfach ein bisschen verletzt fühlt, wenn ihren Bus über den Fuß gefahren ist, fühle ich mich nicht einfach ein bisschen subjektiv verletzt, wenn mir jemand meine Würde abspricht, indem er sagt, dass ich korrigiert und geheilt werden muss. Und hier ist es auch wichtig zu beachten, über wen wir reden, mit welcher Plattform. Wir haben jetzt eine politische Diskussion, mehrheitlich, aber nicht vollständig hinter uns, die eine Bevölkerungsgruppe betrifft, nämlich queere Menschen, die eine bis zu 5-mal höhere Suizidrate haben aufgrund der Diskriminierungsformen, die sie erleben. Und in diesem Kontext und dem Kontext einer öffentlichen Debatte ist eine herabwürdigende Äußerung eben nicht ein Einzelfall, sondern Teil einer Struktur, die wir ändern müssen.
Und hässig gingen Sie von dannen, wenn was war?
Hässig ging ich zum Beispiel von dannen, wenn ein Argument kam, das nicht stimmt, oder ein Argument, das fehlgeleitet ist. Wenn jemand sagt, dass Homosexualität unnatürlich ist, dann muss ich sagen, unsere Medikamente und unsere Ohrringe und unsere Brillen und Stühle und Kleider, die sind auch unnatürlich und wir sind trotzdem froh, sind sie da. Also wenn ein Argument ungültig ist, wie das Argument der Natürlichkeit, das eigentlich nie zieht, dann macht mich das wütend. Man könnte auch sagen, es verletzt mich in meiner Würde. Es ist schon verletzend zu hören, man sei unnatürlich.
Eigentlich schon.
Aber mich jetzt individuell macht das einfach wütend, weil es ist eine schlechte Argumentation. Es ist einfach lausig diskutiert.
Lausig diskutiert. Also es geht so ein bisschen um das Grenzen ausloten. Eben wo ist denn die Meinungsfreiheit? Wo kratzt sie an der Würde? Wo verletzt sie jemand anderes? Manchmal ist das ja auch etwas Individuelles. Frau Hertig.
Ja, rechtlich gesehen ist es natürlich, kann man das nicht als nur ein individuelles Problem oder kategorisieren. Also Gerichte werden dann mit solchen Fragen konfrontiert. Mhm. Und es gibt natürlich immer Grenzziehung sind manchmal schwierig. Aber ich finde es interessant, man kann sich einmal die Fallsammlung der EKR anschauen, oder womit sich Gerichte befassen. Und man sieht dann auch wirklich sehr viele klare Äußerungen. Also ich meine, ich nehme jetzt nur ein Beispiel, das hat das Bundesgericht entschieden, Kosovaren schlitzen Schweizer auf. Muss man einfach sagen, hier wird eine ganze Bevölkerungsgruppe oder negativ stereotypisiert als gewalttätig. Also man stellt sie als Problem dar. Oder? Da finde ich, geht es einfach zu weit. Oder? Es gibt noch viel, also noch krassere, also erstinstanzliche Urteile über eine Ethnie. Man sollte die vergasen, man sollte sie verbrennen, man sollte sie ermorden. Solche Statements. Dort ist es ganz klar. Und dann gibt es natürlich manchmal vielleicht Grenzziehungsfragen, wo man sich sagt, ja, wo ist jetzt, oder ist das noch zulässig, ist man schon etwas weiter gegangen. Schwierig ist es manchmal auch bei politischen Debatten, weil man einerseits sagt, ja, gerade im Politischen greift die Meinungsäußerungsfreiheit besonders stark, also da sollte man mehr sagen dürfen. Gleichzeitig hat natürlich, und das sagt auch der Europäische Gerichtshof, ein Politiker viel mehr Einfluss, oder, als irgendein Durchschnittsbürger, eine Durchschnittsbürgerin. Also den Schaden, den man anrichten kann, ist auch größer.
Was ist Ihre Meinung?
Ich muss ehrlich sagen, ich bin manchmal etwas hin und her gerissen, aber ich glaube, wenn man so sich Amerika angeschaut hat, oder, also mit dem Trump-Phänomen und dann auch, dass man auch wirklich mehr auch Rassismus in der Gesellschaft hat, glaube ich schon, dass man auch als Politiker, Politikerin eine Verantwortung hat und dass es da auch gewisse Grenzen gibt, oder, also geben muss.
Wo liegen die Grenzen? Über das möchte ich gerne diskutieren. Und bin auch gespannt, Reaktionen aus dem Publikum dazu zu hören, was geht nicht. Mit dem ist man ja oft konfrontiert. Sandra Späth, Sie haben ja mit den Kommentaren auf 20 Minuten, ich habe es ganz am Anfang gesagt, ist ja das auch immer eine ewige Diskussion. Was hat eigentlich Platz in den Kommentarspalten? Denn Sie sind auch da, damit sich Leute äußern können, die eben sonst keine Plattform, keine Bühne bekommen. Anna Rosenwasser hat das am Anfang gesagt. Es macht ja eigentlich die Debatte auch ein bisschen demokratischer, weil sich andere Leute zu Wort melden können. Sie haben gesagt, es wird dann aber auch relativ schnell, ist man da auf Zack. Und nun, 20 Minuten hat früh mit den Kommentaren begonnen. Das war ein wichtiger Teil der Online-Medien. Und es ist abgegangen, da hat es Kommentare manchmal gegeben bis 800, 900 oder 2000 pro Tag, je nachdem, welcher Artikel da kommentiert wurde. Nun sind Sie zurückhaltender geworden. Was ist passiert?
Ja, genau, es ist natürlich so, die Debatte in den Kommentaren, die wurde immer heftiger, sie wurde gehässiger, sie wurde nochmals heftiger, jetzt im Zusammenhang mit all diesen Corona-Themen. Und wir kamen dann zunehmend, also grundsätzlich, vielleicht muss ich noch vorausschicken, natürlich wollen wir den Leuten die Möglichkeit geben, diese digitale Stammtisch-Möglichkeit. Also die Leute sollen sich zu den Artikeln äußern dürfen, aber sie müssen sich natürlich an gewisse Regeln halten. Wir haben diese Regeln und dann war es halt immer mehr so, dass die Regeln eben nicht eingehalten wurden. Und dann mussten wir, natürlich werden die Kommentare werden gesichtet, aber es ist so, dass von aktuell 10.000, früher hatten wir sogar manchmal 15.000 Kommentare pro Tag. Jetzt muss man sich registrieren, das muss man sich auch, damit die Disziplin ein bisschen steigt. Jetzt haben wir noch 10.000 Kommentare, aber von denen müssen wir so 25 bis Prozent, vielleicht bis ein Drittel, die werden einfach gelöscht, weil sie irgendwie beleidigend, rassistisch, total diffamierend sind, einfach weil das geht einfach nicht. Es geht nicht, weil Leute verletzt werden, und es geht auch nicht, weil wir wollen den Leuten auch keine Plattform geben, um solche verletzende Äußerungen zu machen.
Wenn etwas ganz klar verletzend ist, dann ist es klar. Aber dann gibt's diesen Graubereich.
Den gibt's, und da gibt's einerseits Diskussionen unter den Redaktorinnen manchmal, was noch geht, und es gibt natürlich auch Leute, die fordern das heraus. Also die versuchen dann rassistisches Gedankengut auch so zu formulieren, damit es mal irgendwie dann trotzdem auf der Seite erscheint. Und es gibt auch die Funktion, dass man eben einen Kommentar melden kann, der irgendwie, zuerst werden die Kommentare mal von einem Algorithmus gefiltert auf Schlüsselwörter, die sowieso nicht gehen, und dann kann es sein, dass es durchrutscht, und dann sollte es eigentlich einer von unserer Kommentar, der Kommentare freischaltet, oder es kann auch eine Frau sein natürlich, die sie Kommentare freischaltet, und dann kann es trotzdem auf der Seite landen. Da sind wir natürlich froh, wenn sich dann jemand meldet und sagt, hey, dieser Kommentar geht nicht, weil der gehört. Es gibt eben, ja, das geht nicht, und dann muss es weg. Und
haben Sie denn gemerkt, dass es immer hässiger wurde, dass es immer böser wurde, dass die Leute immer mehr auf Zack waren?
Ja.
Ist quasi die Netiquette, also, wurde, ja, wird immer, ja, mehr verletzt.
Und genau, und ist vor allem in Zusammenhang mit Corona und auch mit der Einführung des Zertifikats gab es noch mal so eine Zuspitzung des Klimas. Und es gab eine Zeit, da kamen plötzlich ganz viele Holocaust-Vergleiche. Da sagten die Leute plötzlich, ja, wenn die Einführung des Zertifikats ich muss es jetzt halt hier wiederholen, ja, irgendwie wäre wie der Judenstern beispielsweise. Und am Anfang erschienen solche Kommentare bei uns. Und dann gab es berechtigterweise Kritik, und dann mussten wir unsere Position auch überdenken. Geht jetzt das noch? Geht jetzt das nicht mehr? Und dann gab es auch Diskussionen mit dem israelitischen Gemeindebund und die Schlussfolgerung war eben solche Vergleiche, die verharmlosen den Holocaust und das verletzt Betroffene und Angehörige und das wollen wir nicht mehr auf der Seite haben. Und solche Kommentare werden jetzt nicht mehr veröffentlicht.
Also da haben das wir ist eine ganz klare Entscheidung, wenn mit der Shoah verglichen wird in den Kommentaren, das wird nicht mehr
veröffentlicht. Das wird nicht, genau, das wird nicht toleriert.
Genau. Wo kommt das eigentlich her? Das liest man oft in den Kommentaren, auch in Leserbriefen zum Teil, dass diese Shoah plötzlich so, der Holocaust plötzlich so präsent ist in dieser ganzen Corona-Diskussion. Frau Hertig.
Es gibt wahrscheinlich verschiedene Gründe. Also ich glaube, erstens natürlich, was typisch ist für Antisemitismus, sind natürlich auch alle diese Verschwörungstheorien. Und das haben wir auch in der EKR gesehen. Wir haben mehr und mehr auch Beschwerden oder sieht man Statements, wo eben dann Corona in Zusammenhang gebracht wird mit so Verschwörungstheorien, dass dort irgendwie die jüdische Gemeinschaft hinter dem Impfen, was auch immer wäre. Also ich glaube, das ist natürlich ein großes Problem. Und wenn man sich den Antisemitismus historisch anschaut, diese Theorien waren schon lange da, oder? Das, die kann man zurückverfolgen bis ins Mittelalter etc., also das Jüdische als Quelle von allem Bösen. Und dann, glaube ich, gibt es auch Menschen, die wollen einfach Aufmerksamkeit und machen deshalb dann einfach Vergleiche, ohne sich wahrscheinlich immer sehr viel dabei zu überlegen. Oder? Also ich kann mich auch erinnern, also Demonstrationen, und da hatte man auf dem Rücken Impfen macht frei, oder? Und vorne den Judenstern etc. Aber man sieht zum Beispiel teils auch Tierschützer, die dann plötzlich oder Tierhaltung mit KZ vergleichen. Und ich glaube schon, dass da, also wenn es da nicht, dass teils einfach auch wirklich ein Problem der Kultur ist oder einer Unkultur, sich einmal zu überlegen, was heißt das eigentlich, was hieß der Holocaust? Und eben sich zu fragen, was löst das bei den Betroffenen aus? Oder? Und ich glaube, da kann man also mit vielen jüdischen Menschen diskutieren, die werden sagen, wie Sie es vorher gesagt haben, ist extrem verletzend, oder? Auch wenn vielleicht jetzt nicht eine Absicht dahinter ist, oder die Leute zu verletzen. Und das ist vielleicht also auch das Problem, einfach, dass man zu wenig versucht, den Standpunkt des anderen einzunehmen.
Matthias Müller.
Ja, also wie Sie gesagt haben, es geht auch um Anstand, es geht um Erziehung. Was soll ich in einem solchen Kontext sagen? Was bedeutet das? Was hat das für einen historischen Hintergrund vielleicht? Da darf man, soll man auch auf die Vernunft von uns abstellen dürfen.
Würden Sie denn einen Kommentar durchgehen lassen, der sagt, bald heißt es, kauft nicht bei Ungeimpften? Einen solchen Kommentar habe ich gelesen. Würden Sie den jetzt durchschicken und freischalten oder... Würden Sie den
eine extrem verbergen? Schwierige Frage, ja, glaube ich, für jeden Frage. Hier drin, oder? Mhm. Ich würde in der Tendenz, würde ich den jetzt noch durchgehen lassen, weil ich sage, oder weil ich davon ausgehe, dass Meinungsäußerungsfreiheit eben auch impliziert, dass man maximale Dummheit erlauben muss, im Grundsatz. Oder wir müssen maximale Dummheit erlauben. Ich knüpfe an das an, was Anna Rosenwasser gesagt hat, wenn man diesen Evangelikaner nimmt, der da sagt, das sei unnatürlich, oder? Dann werden hier wohl mindestens 3/4 der Personen, wenn man die Abstimmung zum Gradmesser nimmt, sagen, da stimmt etwas nicht, oder dem folgen wir nicht. Darum kam es ja auch durch bei der Volksabstimmung und deshalb ist es jetzt verfassungsmäßig erlaubt.
Also oder? Sie sagen, also quasi sage, wie die Vernunft gewinnt am genau, Schluss, das bessere setzt, Argument gewinnt.
Genau, am Schluss so? Setzt sich die Vernunft durch, glaube ich, weil wir ja auch davon ausgehen, dass wir vernünftige Wesen sind, im Grundsatz. Und ich glaube auch, dass wir insgesamt als Gesellschaft vor dem Hintergrund, dass eben die Meinungsäußerungsfreiheit sehr unter Druck steht international, dass wir im Grundsatz, sage ich, im Grundsatz damit leben müssen, dass es auch abstoßende Äußerungen und Gedanken gibt, dass es auch verletzende Äußerungen gibt und dass die Meinungsäußerungsfreiheit dort aufhört, wo das Strafrecht beginnt, und dann müssen wir als Gesellschaft überlegen, wie hoch soll diese Schwelle sein.
Was sagen Sie, Frau Rosenwasser? Sie runzeln die Stirn.
Die Aussage, dass die Vernunft gewinnt, negiert eigentlich das Vorhandensein von struktureller Diskriminierung. Wenn Vernunft gewinnen würde, wären wir alle gleichberechtigt. Das ist nicht so. Vernunft ist nicht am Gewinnen, Macht ist am Gewinnen. Und es ist sehr aussagekräftig, dass wir hier auf dieser Bühne darüber reden, dass die Meinungsfreiheit derjenigen, die einer privilegierten Mehrheit angehören, eingeschränkt werden könnte, während wir noch nicht darüber geredet haben, wessen Meinungsfreiheit eigentlich eingeschränkt ist. Was Frauen, junge Queers beispielsweise erleben, wenn sie in einem öffentlichen, semi-öffentlichen Rahmen ihre Meinung äußern. Das ist nicht dasselbe wie bei anderen Personen, die diese Eigenschaften zufällig nicht haben. Also wenn wir darüber reden, ob die Meinungsfreiheit von antisemitischen Menschen eingeschränkt ist, dann überlegen wir nicht, wie viele jüdische Menschen sich überlegen, ihre Meinung nicht zu äußern, aus sehr legitimer Angst vor Gewalt. Also, dass ich mit meinem Nachnamen meine Meinung äußere, da gewinnt nicht die Vernunft. Da kriege ich morgens um 7:30 eine Nachricht, dass ich ein scheiß Drecksjude bin. Da kriege ich zum Beispiel auch 8:8, ein Code für Heil Hitler, der nicht strafbar ist, eine direkte Nachricht auf Instagram mit dem Inhalt 8:8 an eine Person mit jüdischen Wurzeln ist, so wurde mir gesagt, von einem Verband, den ich für diese Fälle kontaktiere, nicht strafbar. Und das klingt für mich nicht so, als würde Vernunft gewinnen, sondern Macht und Privileg.
Nein, die Vernunft gewinnt schon. Ich bin ein ganz großer Fan von den Juden und ich schütze sie überall, wo es nur geht. Aber man muss auch aufpassen, wenn du von einem Spinner ein 8:8 erhältst, dann darf man von dieser Einzelnachricht nicht auf die Gesellschaft schließen.
Das ist ein Spinner, und
der gehört überführt und das ist strafbewehrt, was er sagt hoffentlich, und das muss man anzeigen. Vieles, was sie sagen, ist strafbewehrt. Vielleicht dieser Code jetzt nicht, aber vieles, was Leute sagen, sei es gegen Juden gerichtet, sei es gegen Queers gerichtet, ist strafbewehrt.
Jetzt aber man darf nicht Anna Rosenwasser etwas genau auf diesen Punkt etwas
Momenten
sagen.
Auf die Gesellschaft schließen und dann sagen, das sei struktureller Rassismus, weil ich glaube, in der Schweiz sind wir nicht strukturell rassistisch.
Anna Rosenwasser?
Das ist eine nicht legitime Individualisierung von einer Form von Diskriminierung, die ganz klar strukturell ist, was wir besser diskutieren könnten, wenn mehr Betroffene von struktureller Diskriminierung auf dieser Bühne sitzen würden, was nicht der Fall ist, weswegen ich gerne das Thema von Rassismus an dieser Stelle sein lassen würde.
Okay, ich möchte das Thema noch freischalten oder nicht freischalten. Ist wirklich ein ganz interessantes Thema, weil es wirklich genau die Grenze eigentlich aufzeigt, was geht und was geht nicht. Herr Müller.
Ganz kurz etwas sagen, weil das so ein gutes Beispiel ist, das sie angeführt hat. Wenn sie natürlich mit einem Evangelikaner streitet, dann streitest du mit einer Minderheit in diesem Land. Weil es ist die Minderheit, die so denkt, dass das, was du bist, unnatürlich ist. Das ist eine Minderheit. Und wenn zwei Minderheiten miteinander streiten, das ist das, was Sie gesagt haben, dann kommen fundamentale Meinungen, stoßen da aufeinander. Da kommt X und Y. Und der meint, das, was du sagst, ist bescheuert. Und sie meint, das, was du sagst, ist unter jeglicher Sau und verletzt mich. Und das verletzt sich eben gegenseitig. Weil der Evangelikaner würde sagen, ich bin auch eine Minderheit in diesem Land. Und was du machst und was du lebst und was du hier offenbarst, verletzt mich und verletzt meine Lebensweise. Und deshalb müssen wir abstrahieren und sagen, okay, das sind beide gleichermaßen Minderheiten, die sich verletzt fühlen. Und da muss die Gesellschaft als Ganzes schauen, in welche Richtung wollen wir gehen. Und gerade was dieses Thema angeht, haben wir glücklicherweise entschieden, dass es ja in deine Richtung geht.
Also wir sprechen hier nicht mehr von Meinungsäußerungsfreiheit, sondern von Diskriminierung. Das wäre ein anderes Podium, zu dem ich gerne eingeladen bin.
Genau. Und ja, jetzt kommt Frau Hertig.
Ja, ich wollte nur etwas sagen zu den Grenzen der Meinungsäußerungsfreiheit. Sie haben gesagt, das ist das Strafrecht. Es ist natürlich nicht nur das Strafrecht. Ich glaube, es gibt auch das Zivilrecht, es gibt andere Bestimmungen. Und ich finde es zum Beispiel, in der UNO gab es eine Working Group eben auch wieder zu Hate Speech. Und den Ansatz fand ich interessant, da man sagt, man muss es differenziert anschauen, oder? Es gibt die schlimmsten, also die gröbsten Formen von Rassismus, die sind strafrechtlich relevant. Dann gibt es Äußerungen, die man auch sanktionieren kann, auf andere Art, vielleicht nicht Strafrecht, das kann verwaltungsrechtliche Maßnahmen sein, Zivilrecht. Und da gibt es noch eine dritte Kategorie. Eine Kategorie von Äußerungen, wo vielleicht das Recht nicht eingreifen soll, aber die aus moralischer Sicht trotzdem verwerflich sind. Und ich glaube, man muss sich auch immer überlegen, nicht alles, was man rechtlich darf, ist es auch gut, das zu sagen, oder? Und jetzt ist es mit dem Freischalten, da sind wir nicht im Strafrecht, oder? Das ist ein anderer Bereich. Man hat vielleicht auch die Zeitschrift selber, die auch eine Meinungsäußerungsfreiheit hat. Also ich würde sagen, also, dass man auch vielleicht dort etwas nicht freischalten kann, das aber strafrechtlich jetzt noch nicht, das noch nicht strafrechtlich relevant ist. Aber wo genau, oder? Ist dann schwierig, die Grenze zu ziehen. Aber ich finde den Unterschied zwischen Recht und Moral, Ethik auch noch wichtig in der Debatte. Eben nicht immer denken, alles, was ich sagen darf, das soll ich auch immer sagen. Und das ist gut, das zu sagen. Oder?
Sie haben gesagt, in die Rolle des anderen zu schlüpfen. Also das sei so etwas, was einem vielleicht auch helfen könnte, die andere Seite zu verstehen.
Ja, ich bin überzeugt davon. Oder? Sie haben es angesprochen, oder, von Menschen, die eben schon in einer gesellschaftlichen Lage sind, wo man, je prekärer auch die eigene Lage ist, je mehr man natürlich sich immer verteidigen muss, kann man dann auch sagen, vielleicht empfindlich ist das falsche Wort, aber vielleicht reagiert man dann auch mehr. Das kann jemand, der gut situiert ist, der Mehrheit angehört, heißt nicht immer nachvollziehen. Und ich würde es manchmal auch begrüßen, wenn man einfach fragen würde, was löst eine Äußerung in jemandem aus? Bevor man überhaupt sagt, ist jetzt das richtig, ist das falsch. Es gibt ja auch diese Debatten zum Beispiel, nehmen wir jetzt einmal Begriffe, soll man gewisse Begriffe noch brauchen? Oder also, man kommt mit dem Zigeunerschnitzel etc. Und da finde ich manchmal die erste Reaktion, natürlich darf ich das. Aber sich mal zu fragen, warum wollen denn die Betroffenen nicht, dass man diesen Begriff braucht? Und wenn man das vielleicht mal versteht, kann man sich auch sagen, auch wenn jetzt das natürlich nicht strafrechtlich relevant ist, von einem Zigeunerschnitzel zu sprechen, ist das jetzt für mich wirklich so wichtig? Kann ich nicht darauf verzichten, wenn das andere verletzt? Aber da sind wir in einer anderen, oder?
Sie geben mir da eine wunderbare Vorlage, weil wir haben mit unseren Mitarbeitenden sogenannte Manuals erstellt. Wir haben ein Team, das nennt sich das Social Responsibility Board. Dort sind etwa fast 20 Mitarbeitende sind dort drin und dann haben wir Spezialisten für verschiedene Fachgebiete, also auf Seiten der Mitarbeiter, und wir haben dann zusammen mit Organisationen geschaut, ja, welche Begriffe sollten wir heute wie anwenden, und dort selbstverständlich, also es gibt ja Dinge, die sind vielleicht früher gegangen und der Großvater hat das auch nie böse gemeint, aber heute 2021 geht das nicht mehr, und dann sollten wir als größte Medienmarke der Schweiz die auch nicht mehr verwenden, weil sie verletzend sind. Und das läuft dann so, dass es gibt diese Manuals, aber es kann ja auch mal sein, dass dann ein Text, der erscheint schon, es steht da etwas drin, das wir eigentlich nicht haben möchten, und dann schalten es nicht an die Kolleginnen ein und sagen, hey, du, da hast du irgendwie, das geht eigentlich nicht mehr, und dann passen wir das an. Und wenn Mitarbeitende über ein heikles Thema schreiben, können sie sich auch im Vorfeld bei diesen Spezialistinnen informieren, und dann kommt das hoffentlich schon gut.
Also ich bin ganz und gar einverstanden mit dem, was Sie sagen. Ich mahne nur zur Vorsicht, dass man nicht überschießt, oder? Also was Sie gesagt haben, stimmt natürlich, oder? Die Moral, die Ethik, das ist ganz wichtig. Das sind auch Dinge, die der Veränderung unterworfen sind, oder? Wie Sie es gesagt haben, vor 100 Jahren meinte man, man dürfe das und das noch sagen. Das war auch völlig akzeptiert, gesellschaftlich und so weiter, überhaupt gar kein Problem.
Ist überschießen?
Und heute ist man da vorsichtig und sagt, schau, beachte bitte die Empfindlichkeit anderer Personen und Gruppierungen. Und mit Überschießen meine ich einfach, sind wir ja, unsere Gesellschaft, würde ich meinen, war noch nie so divers wie heute. Zumindest können sich Personenkreise, Gruppierungen, können sich äußern, medial inszenieren, alles kein Problem. Das wird auch gefeiert, und ich finde es auch schön, dass wir möglichst bunt sind, dass jeder sich zeigen kann und leben kann, wie er will. Und das bringt aber eben auch mit sich, dass sich dann all diese Minderheiten, diese de facto Minderheiten, sich dann schnell mal verletzt fühlen. oder? Und da finde ich, muss man aufpassen, dass man gerade als größtes Medium nicht der vielleicht der falschen Vorstellung unterliegt, dass das dann für die gesamte Gesellschaft zählt, sondern muss schauen, geht das dann so weit, dass es wirklich die gesamte Gesellschaft betrifft, wo man sagt, jawohl, das ist etwas, wo wir Grundkonsens haben, das soll man so nicht mehr sagen können, aber was wir verhindern sollten, ist, wenn eine Gruppe von 100 Personen quasi dann der Mehrheit aufdrückt, was geht und was nicht geht. Oder da, das ist eine Gratwanderung und man muss einfach, es fühlen sich schnell einmal Leute verletzt, oder? Und man darf nicht, man darf diese Wähleleidigkeit darf man nicht so weit entgegenkommen, dass also man dann gut. sagt, man schließt Meinungen aus.
Sie geben da eine Steilvorlage für die Diskussion. Ist man heute quasi zu, also Sie sagen Wehleidigkeit oder auch Mimosenhaftigkeit, wenn man zu einer Minderheit gehört, das kann wegen der sexuellen Orientierung sein, wegen der Religion oder weil man Frau ist oder weil mal ein Mann in einem Frauenberuf ist oder weil man Politikerin ist auf dem Lande und zu einer Partei gehört, die eigentlich nicht die Mehrheitspartei ist. Also es gibt, ich könnte jetzt einen ganzen Abend weiterfahren, was es für Minderheiten gibt. Aber das nehme ich sehr wunder hier von den Leuten. Es hat viele junge Leute da. Was sie denn dazu finden, ob man im Sinne von Herrn Müller, also ob sie diese Meinung teilen mit dieser ein bisschen Wehleidigkeit oder ob sie finden, das gehört einfach heute dazu, dass man sich in diesen Minderheiten bewegt, ohne jemanden zu verletzen. Das nehme ich sehr wunder und da komme ich gerne. Sven, Sie können gerne zum Reden die Maske herunternehmen.
Also ich bin in dem Sinn einverstanden, dass es heute Minderheiten gibt, ob die es nicht schon früher gab und sie dann einfach nicht so offen damit umgehen konnten, ist das andere. Aber was mich schon noch bewegt, oder ich denke, ich würde jetzt heute so einschätzen, dass man sich Mühe gibt, niemanden zu verletzen, ob jetzt diese Person zu einer Minderheit gehört oder nicht, manche mehr und manche weniger. Aber ich frage mich dann, inwiefern es nicht auch Meinungsäußerungsfreiheit braucht, um zu diskutieren, was denn verletzend ist und was nicht. Weil es ist einfach schwierig, diese Grenze objektiv zu ziehen. Und ja, ich würde gerne auch andere Meinungen dazu hören.
Es ist schwierig, diese Grenze zu ziehen, ob es diese objektive Grenze gibt. Also diese Gratwanderung, wo gibt es objektive Grenzen? Sie haben es ja schon einmal angedeutet, dass es ja viel Graubereiche gibt und dass man in drei Teile, dass die ganze Geschichte auch unterteilen kann.
Also ich weiß nicht, ob es viele Graubereiche, es gibt Graubereiche, klar, oder? Und die Frage ist auch, was meinen wir mit objektiven Grenzen? Also es sind immer Wertungen da, oder?
Also was meinen Sie mit objektiven Grenzen? Ich frage nach.
Also was ich gemeint habe ist, brauchen wir nicht Meinungsäußerungsfreiheit, um zu einem gemeinschaftlichen Konsens zu kommen, ob jetzt der quasi objektiv ist oder einfach von mehr Menschen subjektiv geteilt wird. Einfach brauchen wir nicht, um diese Diskussion überhaupt zu führen und dann einander irgendwie Argumente zu vergleichen, brauchen wir nicht genau dafür auch die Möglichkeit, Meinungen zu äußern für beide Seiten?
Ich glaube, also im Recht natürlich, oder? Also die Grenzen, die rechtlich festgelegt sind, sind am Schluss, oder? Natürlich das Ergebnis eines politischen auch Konsenses. Und da gibt es natürlich auch immer Debatten dazu, oder? Was soll man unter Strafe stellen, was nicht? Wie weit gehen die Grenzen? Also ich glaube, da gibt es ganz klare Debatte. Und dann ist natürlich auch die Frage, die in der Rechtsprechung, Richter müssen dann diese Normen auch anwenden. Das Bundesgericht nimmt häufig Bezug, sagt, ja, was ist die Perspektive eines Außens, eines unbefangenen Außenstehenden. Aber auch das ist ein schwieriges Gedankenexperiment, oder? Um ein Beispiel zu geben, das Bundesgericht hat zum Beispiel entschieden, wenn ein Polizist oder einen Ausländer als Drecksasylanten und, Sauausländer, Drecksasylant bezeichnet, dann ist das nicht rassistisch im strafrechtlichen Sinn, hat dort auch mit der Außenperspektive argumentiert, da man nicht hätte sicher sein können, dass man wirklich die Person nicht wegen der Herkunft beschimpft hat, sondern wegen des Ausländerstatus. Also da muss man manchmal auch schauen, wer ist zum Beispiel oder in Gerichten vertreten, also das sind dann vielleicht auch gewisse Sensibilitäten stärker vertreten als andere. Oder?
Anna Rosenwasser.
Ich möchte an dieser Stelle gerne darauf hinweisen, dass sich diese Diskussion anfühlt, als wäre sie neu, aber sie ist mega nicht neu. Es beschweren sich Menschen, die schon immer gehört wurden, darüber, dass sie nichts mehr sagen können, schon länger, als es überhaupt Instagram gibt. Mega lang, Instagram, uralt. Also diese Diskussion ist so alt, dass ich sie beispielsweise gar nicht seit Anfang mitgekriegt habe. Dieser Dauervorwurf der Political Correctness, den gibt's schon so lange und wir dürfen nicht glauben, dass es eine neue Diskussion und ein neues Phänomen ist. Im Gegenteil, es ist ein Aufbäumen. Ich muss das sagen, es geht nicht anders. Es gibt keine beschönigenden Worte. Es ist ein Aufbäumen des Patriarchats seit Jahren, weil es sich zu Recht bedroht fühlt.
Nein, das ist natürlich linke Rhetorik. Aber was die junge Dame dort. Nein, das ist klarerweise linke Rhetorik. Ja. Aber wir müssen ernsthaftig bleiben. Was dort gesagt wurde, ist natürlich absolut richtig, oder? Wo gesagt wurde, es ist schwierig. Wir haben Graubereiche. Und wir diskutieren ja jetzt nur über die Graubereiche. Weil die Graubereiche führen zu diesen intensiven Diskussionen. Aber diese Graubereiche, wo ich glaube, da wird 9 von 10 Leuten zustimmen, dass wir die haben. Und dass es ganz, ganz schwierig ist, einen Konsens darüber herzustellen, wo dieser Graubereich eben nicht mehr da ist. Und weil wir diese Graubereiche haben, müssen wir die Schwelle hoch ansetzen. Die Schwelle hoch ansetzen, wo wir sagen, das ist nicht mehr gedeckt von der Meinungsäußerungsfreiheit und da wirst du bestraft, sei es zivilrechtlich oder strafrechtlich. Aber der Grundsatz muss sein, Meinungsäußerungsfreiheit wird geschützt.
Also viele dieser sogenannten Graubereiche, die heute besprochen werden, sind Graubereiche aus weißer Sicht.
Wir haben einen. Sie haben sich gemeldet, okay?
Sie sagen ja, dass die Meinungsfreiheit eigentlich die Schwelle hochgesetzt werden sollte. Und Sie sagen auch, dass Vernunft eigentlich dann das quasi gewinnt. So. Aber irgendwie, ich habe mir dann überlegt, das setzt irgendwie voraus, dass man einen politischen Raum haben kann, wo irgendwie auch alle Meinungen gleich gewichtet werden. Und wenn ich mir die Social Media anschaue oder auch die 20 Minuten Kommentarspalten, dann habe ich ganz stark das Gefühl, dass sind bestimmte Subgruppen, die da sehr stark vertreten sind und denen dann eine sehr große Plattform gegeben wird. Und da frage ich mich einfach, wo bleibt hier die Demokratie, von der sie so die sie so hochhalten?
Geht an.
Die Frage war an Sie, aber ich frage mich dann auch bei Ihnen, wie gehen Sie damit um? Irgendwie als Medium hat man oft ja auch ein bisschen den Anspruch, ein bisschen irgendwie auch einen Neutralitätsanspruch. So.
Genau, also grundsätzlich haben wir ja den Neutralitätsanspruch, wahrscheinlich wie kein anderer Medientitel in der Schweiz. Also wir zählen sogar aus, wenn es jetzt um eine Abstimmungsvorlage geht, wie oft haben wir die eine Seite irgendwie prominent vertreten, wie oft die andere und wo aus welcher Ecke kamen dann die Geschichten, weil es zu DNA von 20 Minuten gehört, dass wir neutral sind. In den Kommentarspalten sind wir aber nicht neutral, einfach weil dort die Kommentare, die wir zulassen, denn je nachdem, woher das der Artikel kommt oder wer das jetzt irgendeinen Vorstoß gemacht hat zu einem Thema, dann gibt es dann möglicherweise sehr viel Gegenwehr und dann herrscht nicht innerhalb dieser Kommentarspalte Ausgewogenheit. Dann können halt die irgendwie kommentieren wollen, die dürfen. Was wir dann noch haben, ist sogenannte Polls und dort sollten dann die die unterschiedlichen Meinungen. Natürlich ist das auch nicht repräsentativ, aber da kann man dann anklicken, ja, ich bin einverstanden oder ich finde das total daneben oder dort können die Leute auch die Meinung sagen, aber innerhalb der Kommentarspalte gibt es keine Demokratie.
Finden Sie denn, dass es auch innerhalb der Kommentarspalten müsste es quasi, dass man so und so viele Kommentare von dieser Seite und so viele von der anderen Seite zulassen würde, also dass man die noch mehr redigiert?
Das kann ich schwer so beantworten, aber ich denke, was man sicher machen müsste, ist nicht einfach zu sagen, man soll möglichst viel Meinung zulassen, ohne zu berücksichtigen, wer damit verletzt wird, sondern irgendwie möglichst zu schauen, möglichst viel Sensibilität zu zeigen, welche Kommentare dann tatsächlich gezeigt werden sollen auf dieser Plattform.
Aber diese Sensibilität, die haben wir ja, oder die haben, oder wir setzen uns sehr dafür ein, dass eben keine verletzenden Kommentare auf unserer Seite sind. Also da sind wir ja schon dran. Wenn wir manchmal wieder einen Artikel machen aus Kommentarspalten, dann versuchen wir natürlich wieder, das gesamte Bild an Meinungen abzubilden. Aber grundsätzlich, wir können nicht in einer Kommentarspalte dann irgendwie, wenn jetzt dort eine Ausgeglichenheit herstellen, weil das so ist das politisch nicht. Meistens oder nicht alle Entscheidungen, also manchmal ist es einfach sehr klar, weil irgendwie 75% für ein Anliegen sind und die anderen dagegen.
Gut, Thomas Göttin.
Ja, vielleicht aus dem also Diskussion im digitalen Raum zwei Aspekte. Das eine geht gleich da zu den Kommentarspalten. Die Frage hier, gibt es noch andere Interessen oder die da eine Rolle spielen bei der Gewichtung? Also beispielsweise die TX Group oder die Commercial Publishing ist eine Frage. Also die Wirtschaftsinteressen grundsätzlich gesagt, die da eine Rolle spielen, vielleicht bei den Kommentarspalten oder auch bei der Themensetzung. Und ich nehme gleich eine zweite Frage noch, die dann an Anna Rosenwasser oder die Runde gibt. Gibt es, wenn wir über Alternativen nachdenken, demokratische Tools, Meinungen zu verändern? Oder was müsste da geschehen, jetzt wenn man an Länder wie vielleicht Ungarn oder Polen denkt oder auch bei uns? Ich gebe das einfach mal so rein.
Gut, also fangen wir demokratische Tools, quasi wie man zusammen debattieren könnte, damit der Diskurs lebendig bleibt und die Meinungsfreiheit nicht verletzt wird, aber alle diesen Raum bekommen. Geht es in diese Richtung? Also quasi wie ein Handbuch zur Debattenkultur. Wäre das eigentlich wünschenswert?
Ich glaube jetzt,
das braucht... Ich gehe jetzt zuerst zu Anna Rosenwasser. Wäre das wünschenswert? Also es gäbe so eine, wie ein Handbuch der Debattenkultur.
Bevor wir ein Handbuch machen über Debattenkultur, müssen wir uns ansehen, wer schreibt Handbücher, wer führt Debatten und wer bestimmt, was Kultur ist. Und dort haben wir im Moment eine absolute Missrepräsentation der Bevölkerung. Ich will nicht noch mehr Handbücher und noch mehr Debatten und okay, vielleicht ein bisschen mehr Kultur, aber ich will vor allem, dass die Entscheidungsträger nicht ein generisches Maskulinum bleiben. Ich will, dass diejenigen Menschen, die Macht haben und die Entscheidungen treffen darüber, wer diese Debatten führt, dass diese Menge an entscheidungstragenden Menschen repräsentativ wird für die Bevölkerung. Und das ist momentan wahnsinnig fest nicht der Fall.
Also quasi, wenn denn schon ein Handbuch, aber da muss man auch schauen, welche Leute das schreiben, dass viele Menschen angemessen vertreten sind. Kann man das so sagen? Dass nicht immer die gleichen, Sie sagen dem, die gleichen Leute, die an den Schaltheben der Macht sitzen, die solche Bücher schreiben.
Ja, okay. Und es gibt schon ein bisschen zu wenige Schalthebel.
Also ich glaube, so ein Handbuch hat einen Erziehungscharakter und das ist einer liberalen Gesellschaft unwürdig. dann eben diese linke Kampfrhetorik hat für mich auch irgendwo durch ein negatives Menschenbild, weil man dann eben, weil man dann sagt, diese Kaste gegen diese Kaste, wir sind alles Menschen. Wir müssen aufeinander zugehen, wir müssen einander zuhören, wir können miteinander diskutieren, das muss der Anspruch einer liberalen Gesellschaft sein. Wir müssen aufhören, Mann gegen Frau auszuspielen, wir müssen aufhören, Schweizer gegen Ausländer auszuspielen. Wir sind eine liberale Gesellschaft, eine moderne Gesellschaft und wir müssen den Anspruch haben, dass wir alle, so unterschiedlich wie wir sein mögen, zusammensitzen können und diskutieren können, wo wollen wir hin, gemeinsam und nicht so spalterische Rhetorik. Vielleicht
Moment,
noch,
Moment, da muss Anna Rosenwasser etwas darauf sagen.
Also, wenn wir einfach alles Menschen wären, dann würde das uns Menschen...
Sind wir diese,
ja, schon. Genau. Aber ich werde nicht als Drecksmensch beleidigt auf Instagram. Mir wird nicht Drecksmensch hinterhergerufen, wenn ich meine Partnerin an der Hand halte. Und andere Menschen werden auch nicht als Drecksmenschen beleidigt für ihre Eigenschaften.
Ich wurde schon x-fach als Asozialer verletzt, weil ich mich für die Freiheit der Menschen einsetze. Oder? Aber das sind Momente, die passieren und die müssen wir diskutieren. Aber
gut, schnell Frau Hertig.
Also für mich gibt es doch auch einen Unterschied. Einfach ist, man hat mal eine Minderheitenmeinung. Das kann variieren, oder? Je nach Kontext ist man in einer Covid-Debatte auf der einen oder anderen Seite. Und dann gibt es natürlich schon das Phänomen der Diskriminierung, oder? Und wenn man das Bundesgericht anschaut, sagt es, Diskriminierung ist einfach eine Ausgrenzung. Es gibt hier eine Geschichte von Ausgrenzung gegenüber Menschen aufgrund von persönlichen Merkmalen. Und ich glaube, dort ist dann eben die Hassrede wirklich ein Problem. Eben, sie richtet sich dann wirklich mehr gegen LGBTIQ, gegen Ausländerinnen, Ausländer. Und da haben wir schon ein strukturelles Problem, oder? Und dass das natürlich, wenn Hassrede sehr stark ist und sie ist in den sozialen Medien sehr präsent, gibt es, glaube ich, schon einen Silencing-Effekt. Das muss man sich schon bewusst sein. Also dann einfach zu sagen, ja gut, also sonst bin ich hier. Natürlich sind wir alles Menschen, natürlich soll man sich zusammensetzen und diskutieren, aber ich glaube, man kann jetzt ohne, es gibt die Extreme, entweder man ist für Identity Politics oder man ist ganz liberal. Ich frage mich, ob man das nicht ein bisschen irgendwie, ob das nicht zusammenbringen auch kann. Man kann, glaube ich, also Diskriminierung und solche Erfahrungen nicht ganz ausblenden.
Oder? Nein, gar nicht. Also deshalb waren wir Jungfreisinnige
auch für diese Vorlage. Und deshalb finde ich, dass es da auch etwas Objektives in dem Sinn zu sagen, okay, das gibt es einfach in der Gesellschaft, in der Geschichte, oder? Das ist dann nicht nur subjektive Empfindlichkeit, oder?
Da gibt es sie. Also, nein, klar gibt es, ich sage nur, wir dürfen gewisse Erscheinungen nicht überbewerten. Zum Beispiel Hassrede, das ist etwas, wo das Schweizer Volk, da war ich gleicher Auffassung, wo das Schweizer Volk gesagt hat, gewisse Hass-Tiraden, Hassreden, Äußerungen wollen wir nicht mehr akzeptieren. Oder? Und deshalb kam das ja auch mit ganz großer Zustimmung durch. Oder? Vielleicht erlauben Sie noch, dass ich da noch auf eine Frage antworte, die aus dieser Ecke kam, wo ich mich Ihnen anschließen möchte. Ich glaube, Ergebnisgleichheit in den Kommentarspalten oder dergleichen, das soll und darf nicht das Ziel sein, weil es dann eben zu einer Art Missrepräsentation führen würde, weil es gibt Mehrheiten. Es gibt absolute Mehrheiten für etwas, es gibt absolute Minderheiten gegen etwas oder umgekehrt, oder? Aber ich glaube, was unser Ziel sein muss als liberale Gesellschaft, was ja anderswo nicht üblich ist und nicht toleriert wird, ist, dass jeder Mensch sich äußern kann und dürfen soll, also dass wir das akzeptieren und auch fördern. Und deshalb ist dieser Bürgeraustausch, deshalb sind demokratische Foren, in welcher Form auch immer, das müssen wir fördern. Wir müssen diesen Austausch fördern.
Darf ich das Wort Herrn Späth geben und da etwas aufnehmen, was Herr Müller gesagt hat? Das Repräsentative dieser Kommentare. Sind Sie manchmal überrascht, wenn Sie die ganzen Bärte der Kommentare lesen, dass die Abstimmung dann doch anders rauskommt, als in den Kommentarspalten dann geschrieben wurde?
Die Kommentare, das ist ja ein, es gibt ein subjektives Bild, also weil man hat ein bestimmtes Segment von Leuten, die kommentieren. Und was mich manchmal erstaunt oder erschreckt, ist, wie viel, obwohl man sich jetzt registrieren muss, wie viel Hass das immer noch kommt. Also ich habe vorhin gesagt, ja, manchmal muss man ein Drittel der Kommentare muss man einfach löschen. Und das ist manchmal erschreckend. Und es ist auch die Arbeit der KollegInnen, die diese Kommentare lesen, ja, das ist auch nicht lustig. Und es gibt gewisse Themen, dort ist die Möglichkeit zu kommentieren, die ist gar nicht vorhanden. Und dort, ja, das ist eigentlich,
ein interessantes Thema, Herr Späth. Wo sagt die Redaktion, da machen wir das Kommentarfeld gar nicht auf?
Es gibt, wenn jetzt ein Boot mit Menschen irgendwie vor Lampedusa kentert, und wenn man das, wenn man so einen solchen Artikel kommentieren kann, dann kommt irgendwie 80 oder 90% Kommentare aus der dunkelbraunen Ecke. Und das bringt einfach, wir wollen das nicht und das bringt gar nichts. Darum ist dort ein ganz klarer Fall, dass wir dort, dass man das gar nicht kommentieren kann. Ein anderes Beispiel ist, wenn jetzt junge Menschen, beispielsweise queere Menschen, über ihr Leben erzählen. Dort kann es auch sein, dass dann sehr viele bösartige und beleidigende Kommentare kommen und dort müssen wir sehr aufmerksam sein. Manchmal kann man es gar nicht kommentieren oder dann muss man sehr, sehr eng moderieren. Einfach weil es ist ja nicht unser Ziel, dass wenn jetzt eine Person unserer Redaktorin irgendwie ja ihr Leben auch anvertraut hat, und das kann nicht das Ziel sein, dass die Leute dann irgendwie diese Person, die sich öffnet und ihre Geschichte erzählt, dass sie dann beleidigt wird.
Ich möchte eine Frage weitergeben, die Thomas Göttin gestellt hat aus dem Netz. Vielleicht kannst du es hier nochmal zusammenfassen.
Ja, ganz kurz, gibt es andere Kriterien, wie eben vielleicht die Konzerninteressen oder das Corporate oder Commercial Publishing, das vielleicht bei diesen Fragen mitspielt? Das war die Frage aus dem Netz.
Also bei Fragen zu Kommentaren spielt Commercial Publishing sowieso keine Rolle. Wo Commercial Publishing eine Rolle spielt, ist, wenn das sind nicht Redaktoren, das ist bewusst trennt die Text Group, dass nicht die gleichen Leute Corporate Publishing Texte erstellen wie solche, die redaktionell arbeiten, und das ist eigentlich gut, weil es gibt auch Redaktionen, dort machen die Leute dasselbe, und dann hat man dann plötzlich einen Rollenkonflikt, weil einmal sollte oder möchte man kritisch über dieses Unternehmen berichten und im anderen Fall ist die gleiche Person, die muss dann irgendwie eine positive Story über das dieses Unternehmen bringen, und darum ist das getrennt.
Also die Kommentare werden nicht von den gleichen Leuten freigeschaltet oder nicht, die dann solche Artikel
schreiben. Aber es war jetzt die Frage wegen zu Corporate Publishing. Ja. Aber wenn es jetzt ums Kommentare freischalten geht, dort ist es so, dass das die RedaktorInnen, die können das selbst machen, aber meistens haben sie keine Zeit, und darum haben wir ein Team mit sogenannten FreischalterInnen, und das sind fast ausnahmslos sind das Studierende, und die kommen aus Österreich, weil wir 20 Minuten ist an heute.at beteiligt, und die Kommentarfreischalterin, die sitzt in Österreich, und die haben dann jeweils solche 2-Stunden-Schichten, weil um Kommentare zu lesen und freizuschalten, weil man erträgt, also es ist einfach 8,5 Stunden im Tag Kommentare lesen und freischalten.
Das erträgt man nicht.
Ist der Hass? Stellen Sie sich vor, wenn Sie das verschiebt dann auch die Grenzen, weil wenn Sie zu lange problematische Kommentare lesen, dann
rutscht mehr durch.
Ja, als wenn Sie 2 Stunden konzentriert, und dann sehen Sie es vielleicht besser.
Genau. Ich habe noch eine Frage und bleibe noch schnell. Ist es hier zum Thema?
Also ich wollte etwas zu den wirtschaftlichen Interessen sagen.
Gut.
Ich möchte eine Frage stellen.
Oh Gott, und ich möchte auch etwas sagen. Gut, also Frau Hertig.
Ja, ich glaube, das wirtschaftliche Interesse, da gibt es auch ziemlich viele Studien dazu, schon eine Auswirkung haben können auf Berichterstattung, vielleicht nicht auf die Kommentarfreischaltung, oder, aber wenn zum Beispiel eine Zeitschrift oder wichtige Werbeeinnahmen verliert durch einen kritischen Bericht, dann ist da eine Gefahr da. Und das Gleiche ist auch in der Forschung, die akademische Freiheit kann auch unter Druck kommen oder durch gewisse Verträge etc. Also ich glaube, da muss man auch aufpassen. Also, und es gibt übrigens einen Fall, der bis an den Europäischen Gerichtshof gegangen ist, der Verein gegen Thiel-Fabriken, der einen Spot ausstrahlen wollte am Fernsehen, SRG, oder man soll weniger, also die Tierhaltung wurde kritisiert, man soll weniger Fleisch essen. Und das wurde dann abgelehnt, man hat gesagt, das sei politische Werbung, aber wenn man die Urteile liest, sieht man, eine Angst war einfach zu sagen, wir haben ja Werbung von der Fleischindustrie, da kann man nicht sagen, ja, man soll weniger konsumieren. Also ich glaube, diese Aspekte darf man auch nicht ganz vergessen, wenn man über Meinungsäußerungsfreiheit spricht.
Erlauben Sie mir eine ganz ketzerische Frage an 20 Minuten, weil Sie haben jetzt hier so oft gesprochen davon, dass Sie sehr viele gehässige und heftige Kommentare erhalten. Und ich frage mich, haben Sie sich gefragt, warum 20 Minuten so viele negative Kommentare erhält? Oder ist das ein Schaubild einfach Ihrer Leser? Oder glauben Sie, das ist einfach in der Gesellschaft so verankert?
Also grundsätzlich eben die Gehässigkeit in den Kommentarspalten oder auch auf Social Media hat zugenommen. Das hat nicht nur bei 20 Minuten zugenommen. Das mal grundsätzlich. Und natürlich hat die Themensetzung oder wir machen eine Art von Boulevardjournalismus und da geht es um emotionale Themen und Themen, die werden emotionalisiert und natürlich gibt es dann auch mehr Kommentare. Also und Emotionen, logisch. Und aber
führt dieser Boulevardjournalismus zu diesen Kommentaren, meinen Sie?
Nein, aber es löst natürlich, wenn ein sehr pointierter Artikel, der löst dann auch mehr Reaktionen aus.
Okay. Und Ihre Frage ist das Absicht, weil man eben auch interessiert ist an vielen Kommentaren, eine Art, es ist eine Emotionenbewirtschaftung.
Zum einen und zum anderen.
Und es ist ein Klickmonster, ein Artikel kann ein Klickmonster sein.
Zum anderen frage ich mich dann eben, Wenn Boulevardjournalismus oder eben diese Zuspitzung, diese Pointiertheit in den Artikeln, also nichts gegen das, oder? Ich frage mich einfach jetzt, wenn das...
Und das ja auch wenn als Politiker, eine,
ja, klar, Zuspitzen. Absolut, dann wäre ich gehört, ja. Aber wenn das korreliert, wenn man da eine eindeutige Korrelation herstellen kann, eben zu mehr Hass oder zu Leserkommentaren, die sie löschen müssen, wo sie sagen, das ist gar nicht mehr erträglich, ich beschäftige Leute damit, dass die eigentlich nur noch löschen, dann, nehme mich einfach Wunder, wie begegnet die 20-Minuten-Redaktion diesem Problem?
Ja, eben, aber genau, wenn dass wir bei gewissen Themen, einfach weil wir ja nicht irgendwie, wir könnten, natürlich könnten wir noch mehr Freischalter anstellen, aber dann ist halt die Maßnahme, dass ich eben gesagt habe, bei gewissen Artikeln gibt es eben keine Möglichkeit zu kommentieren, einfach weil das wäre dann nur noch, man müsste da zu viel löschen und es ist auch nicht mehr, das ist dann auch nicht mehr konstruktiv, wenn die Leute dann halt eben nur noch Hass absondern, darum kann man das nicht kommentieren und es gibt keine, oder das kommt relativ oft, dass Leserinnen und Leser, die schreiben uns dann und die sagen, ja, weshalb kann man da nicht kommentieren? Es gäbe doch Meinungsfreiheit. Oder sie beschweren sich und sagen, ja, es gibt Meinungsfreiheit, weshalb habt ihr meinen Kommentar nicht freigeschaltet? Und es gibt kein Menschenrecht darauf, dass man einen nationalsozialistischen oder einen andersartig beleidigenden Kommentar auf 20 Minuten absondern darf. Gibt es nicht.
Interessanterweise, ich habe heute 20 Minuten online gut durchgeschaut, viele Kommentare gelesen. Und da wird bei einem Online-Artikel wurde heftig kommentiert heute Mittag. Sie schauen mich schon so an. Genau. Da ging es darum, also heute Mittag hat er 500 Kommentare, wie es jetzt ist, weiß ich nicht. Es geht darum, dass der Bundesrat morgen in Luzern tagt. Und dass sich dann der Bundesrat, im speziellen Alain Berset, gerne mit der Bevölkerung trifft. Sie sehen, welchen Artikel, das ich meine. So weit, so gut. Und dann wird unten Telegram zitiert. oder aus diesen Chats zitiert und da wird wortwörtlich zitiert und da werden sehr hässliche Sachen zitiert. Also da wird auch aufgerufen, eben dass man da aufruft zu Gewalt etc. etc. Und da habe ich mir gedacht, Sie sind in den Kommentaren, das ist mir wirklich aufgefallen, sind Sie viel vorsichtiger geworden, was Sie eigentlich freischalten, aber indem, dass Sie Telegram und andere Kanäle wirklich wortwörtlich zitieren, bedienen Sie sich ja doch diesem, wie soll ich sagen, dieser gewaltvollen Sprache.
Hier jetzt zu sagen, oder da wurden konkret, also es wurde aufgerufen, ja, man solle Steine mitbringen, genau. Und faule Eier und so weiter.
Und Waffen,
total daneben, natürlich, aber das zeigt auch, wie weit das, wenigstens verbal, oder schriftlich, wie weit das diese Kritiker gehen möchten. Oder sich ausdrücken und das dann zu unterschlagen, das würde ich falsch finden, oder? Weil das
aber
zeigt,
ja, auf jeden Fall
zeigt, das zeigt die Gefahr auf, die das mit sich bringt, wenn sich der Bundesrat oder die Bundesräte morgen unters Volk mischen, mhm. im Verkehrshaus und darüber muss man berichten können.
Gut.
Und wenn jetzt dort, es hätte wahrscheinlich Beispiele gegeben, die wir nicht wortwörtlich so gebracht hätten, aber über den Vorgang, dass Drohungen ausgesprochen werden und dass die Polizei in Aussicht gestellt hat, ja, es wird Personenkontrollen geben und Taschenkontrollen und so, einfach beim Eingang zum Verkehrshaus. Das finde ich, das ist wichtig und
Herr
das Schmidt, ist notwendig.
Meine noch Anschlussfrage. Einfach aus Interesse. Sie hätten ja auch schreiben können, es ist zu Gewaltaufrufen gekommen. Punkt. Warum dieses Zitieren, das hätte mich jetzt einfach
genau,
sehr
wundert. Genau, weil konkreter immer besser ist als allgemein. Und hier ist es, es gab andere Fälle mit Bedrohungen gegen Bundesräte, oder es war explizit Bundesrat Berse, dort haben wir nicht wörtlich die Bedrohung ausformuliert, aber hier war ich der Meinung, dass das so noch ging.
Okay, gut. Gibt es Fragen noch aus dem Publikum? Ich habe es gehört, da die Uhr rattert. Es ist schon bald 8 Uhr. Gibt es Fragen, Anmerkungen aus dem Publikum? Wir sind sehr interessiert. Genau. Ja, bitte.
Nur eine Anmerkung wegen der Zunahme der Vergleiche mit Shoah. Kann das nicht damit zusammenhängen, dass die Jungen vor allem die Ernsthaftigkeit jener Situation gar nicht mehr richtig begreifen? Also von meinem Jahrgang aus würde ich das von vornherein ausschließen, solchen Kommentar zu machen. Aber die Jungen schätzen das vielleicht anders ein.
Ich teile dazu 100% Ihre Ansicht, dass es da teilweise auch fehlendes Geschichtsbewusstsein ist.
Sagen Sie, Frau Rosenwasser?
Ja.
Ich glaube, das ist nicht auch ein fehlendes Geschichtsbewusstsein, da stimme ich Ihnen beiden zu, aber wir beobachten seit, Betroffene wie auch ExpertInnen beobachten seit Jahren eine Zunahme der Normalisierung von Antisemitismus, unter anderem indem man antisemitischen Ressentiment mehr Platz, mehr Plattform und damit mehr Legitimität einräumt.
Frage? Ja.
Ja, ich habe vorhin das Gefühl gehabt, dass als es hieß, wir sind eine liberale Gesellschaft und sind Menschen, die aufeinander zugehen und so weiter, dass das nicht stimmt, sondern wir sind eine Gesellschaft von Menschen, die alle zusammen in sich zwei Seelen haben, nämlich die eine die Konfrontation und auf der anderen Seite die Kooperation. Und wir sind offensichtlich hier alles Leute, die eigentlich die Kooperation gut finden würden,
Ich erwische mich immer auch wieder beim Konfrontieren, aber wenn es mir, wenn ich über mich selber nachdenke, dann ist mir eigentlich das Gemeinsame und die gemeinsamen Lösungen viel lieber. Und ich habe wie das Gefühl, das stimmt heute nicht. Wir sind in einer Gesellschaft, in der unter anderem ganz große Politiker und auch kleinere sagen, Konfrontation ist besser, ich muss mich durchsetzen, jedes Mittel ist legal. Und genau dort gibt es auch die anderen, wie wir, die finden, das ist nicht so. Und im Grunde genommen habe ich manchmal das Gefühl, wir sollten stärker auftreten und das auch immer wieder vertreten. Wir haben von den Privilegierten gesprochen. Wir sind hier ein sehr privilegiertes Gesellschaft hier. Wir müssen hinaus, wir müssen immer wieder sagen, nein, so geht das nicht von mir aus. Wir verletzen manchmal, weil wir halt einfach nicht merken, dass wir jetzt gerade verletzen. Das ist die kleine Verletzung. Die große Verletzung ist die, die ich ganz gezielt mache, weil ich mich so durchsetzen kann. Heute ist das Mode.
Und das finden Sie, machen wir das andere? Also Sie sagen, dass dieses gezielte Verletzen, um gehört zu werden, das ist heute quasi in Mode. So wird man gehört, aber das andere müsste man eigentlich tun, selber auch laut werden, ohne zu verletzen.
Genau, schön laut werden, ohne gehässig zu sein.
Ja, interessant. Andere Meinungen zu dieser Thematik? Gut, jetzt muss ich Sie noch etwas fragen. Denn es geht ja auch darum, wenn alle laut sind und dann die, vielleicht die, die sonst nicht so laut sind, auch lauter werden, weil man sagt, man muss ja irgendwie auch gehört werden, vielleicht nicht eben mit elenden Zuspitzungen, aber dass man wieder in einen Diskurs, halt einen lauten Diskurs treten kann. Aber wie schafft man es, einander zuzuhören, wenn einem eigentlich schon bei der Idee, oh Gott, jetzt sagt er vis-à-vis sicher wieder das und das oder das und das, man innerlich schon den Rollladen runterklappen lässt. Wie schaffen wir das?
Meinungstoleranz.
Meinungstoleranz.
Dem die Leute, die seit Jahrhunderten laut sind, mal nichts sagen.
Also die Lauten auf leise stellen.
Nein,
die Lauten weniger zu Wort kommen lassen.
Die Lautstärken besser ausgleichen.
Okay, also zum Beispiel, ich muss ein Beispiel machen, damit ich das auf die Reihe kriege. Also sagen wir auf Podien, in Diskussionen etc., dass es andere Zusammensetzungen.
Ja.
Etwa so. Sie machen da ein großes Thema auf. Das geht um das Thema falsche Balance, das im Moment in den Medien und vielleicht auch dort, wo Sie arbeiten, sehr diskutiert wird. Dieses Fenster kann ich hier nicht mehr öffnen, aber es ist eine ganz interessante Diskussion. Muss man zu einem Thema immer auch eine Minderheit einladen, die vielleicht eine extreme Meinung hat, die aber eine Minderheit vertritt, muss die genau gleich viel Raum bekommen, Sendezeit bekommen, wie die andere Mehrheitsmeinung. Ist ein Riesenthema in den Medien. Thomas Göttin, vielleicht kannst du dir das gleich aufs Kommissionenzettel schreiben. Genau, denn das wird noch viel zu reden geben. Gut, also die Balance, über die Balance nachdenken einer Gesprächsrunde. Was denken Sie, Herr Müller? Was bringt uns zusammen?
Auf die Kraft des guten Vertrauens, auf die positive Einstellung, mehr zuhören einander und auch einmal auch die Interessen klären. Wohin willst du gehen? Wohin möchte ich gehen? Gibt es Gemeinsamkeiten? Was können wir, wo müssen wir gar nicht diskutieren, weil wir sowieso gleiche Meinung sind und da, wo wir nicht gleiche Meinung sind, wie weit sind wir voneinander entfernt und eben welches Ziel wollen wir gemeinsam ansteuern, oder? Also vielleicht auch eine
Sagen Sie ein
Diskurs
Beispiel,
der was kleinen ein, Schritte, okay. oder? Und,
also
und nicht immer
Ziel,
das ganz große Ganze.
Welches Ziel wollen wir ansteuern, also politisch? Oder was möchten wir? So.
Kann ich Ihnen mehr Freiheit.
Mehr Freiheit.
Mehr Freiheit. Wir kämpfen für die Freiheit aller.
Wie erstaunlich, ja. Vielen
das ist
Dank.
Wichtig, oder? Okay. Meinungsäußerungsfreiheit, aber auch sonst Freiheit, leben zu
in
können, wie man will.
Davon kämpfen wir. Okay, vielen Dank.
Andere würden vielleicht sagen, jetzt müssen Sie die Gleichheit noch dazu nehmen. Da haben wir schon eine gute Debatte. Das ist ja gut. Aber ich glaube, es gibt kein Patentrezept. Und ich glaube, dass es vielleicht auch schon zu Hause anfängt, dass man auch mit Kindern jetzt also schon früh versucht, eine Diskussionskultur hinzubringen, zu akzeptieren, dass man verschiedene Meinungen haben kann, dass man mehr über Meinungen, oder man kann starke Ansichten haben zu Themen, oder? Aber dass man nicht Personen angreift. Vielleicht braucht es auch, weil sich auch die Sprache immer wieder verändert, eine gewisse Gelassenheit, dass man auch dem anderen nicht immer etwas Böses unterstellt. Das finde ich auch noch wichtig, oder? Dass wir auch versuchen, Äußerungen immer in einem Kontext zu interpretieren. Das ist manchmal auch ein Problem. Ich komme schon wieder mit den sozialen Medien, aber dass man den Kontext aus den Augen verliert, oder? Dass dann irgendein Statement isoliert irgendwie weitergeleitet wird. Also, es gab hier eine Anekdote von einem Buchhändler in Frankreich, und er hat ein Schild ins Schaufenster gehängt, ich habe das Buch von Valerie Trierweiler nicht. Und das wurde dann auf Facebook gestellt und wurde verstanden als irgendwie eine große Kritik dieses Buches oder als ein Kampf der kleinen Buchhändler gegen Amazon. Und irgendwann hat jemand die Idee gehabt, wir könnten ja mal hingehen und ihn fragen. Und er hat gesagt, ich habe das Buch einfach nicht bekommen. Wenn ich es dann bekomme, werde ich es liefern, oder? Aber ich glaube, eben so Entkontextualisierung kann auch ein Problem sein. Oder?
Demokratie.